Es ist sehr schön, heute hier zu sein. Wie ihr alle hört, vielen Dank zuerst. Wie ihr alle hört, ich bin Ausländer, ich bin Schweizer und ich gebe mir Mühe, klar zu sprechen. Aber das ist immer so ein bisschen dieses Problem, was wir haben oder was ich habe. Oftmals sagt unsere Gemeinde hat sich gewöhnt daran, dass ich relativ schnell spreche. So, ich probiere langsam zu reden, aber wenn jemand es nicht versteht, große Augen machen oder irgendetwas, sodass ich weiß, niemand versteht was. Lass uns den Text nehmen, 1. Petrus 3, Vers 14. Und ich möchte wirklich zuerst sagen, dass wir als Gemeinde uns sehr freuen, dass wir heute hier sein können. Es ist eine Ehre, hier zu predigen. Ich habe ein bisschen von Pastor Jakob gehört, von der Geschichte. Und für mich als Schweizer, als Deutschsprechender, ist es wirklich eine Freude zu sehen, dass es eine Gemeinde gibt, die schon Jahrzehnte hier ist. Und es ist eine Freude, ihn zu kennen, seine Frau. Wir haben regen Austausch und es ist wirklich ein Segen von Gott und man hat gemerkt, es ist vom Herrn. Nun, 1. Petrus 3, Vers 14 sagt, ich fange an mit Vers 14. Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch seligt. Fürchtet euch aber vor eurem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Heiliget aber Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht und habt ein gutes Gewissen, auf dass die von euch auftreten, als von Übeltätern, zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christo. Der Titel meiner Predigt heute ist: Seid bereit zur Verantwortung jedermann, der euch fragt, vom Grund der Hoffnung, die in euch ist. Wir haben alle eine Hoffnung. Und heutzutage gibt es immer mehr Schwierigkeiten, wenn man ein Zeugnis ist für Jesus Christus. In unserer Gegend ist es nicht so, dass wir gerade für unser Leben Sorgen machen müssen. In anderen Gegenden ist es so. Ich meine, jeder vielleicht, wo die Nachrichten ein bisschen verfolgt, hört, was gerade in Irak und in anderen Ländern passiert. Christen werden verfolgt. Aber es ist nicht nur immer Verfolgung. Es kann auch sein, dass Menschen übel über uns reden. Es gibt Menschen, die vielleicht uns nicht so mögen, wie wir das selber hoffen. Und ist es nicht manchmal so, dass es schwierig ist, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu verkündigen und ein Zeugnis zu sein für den Herrn? Ab und zu. Nun, oftmals wird heute gesagt, dass wir einfach ein Zeugnis sein sollen in unserem persönlichen Leben, dass wir ein Vorbild sein sollen. Und ich möchte von Anfang an sagen, dass es gut ist. Es ist richtig, ein Zeugnis zu sein. Aber in unserer Gemeinde sage ich oftmals, es gibt nichts auf dieser Welt, was das gesprochene Wort von uns Christen ersetzt. Wenn dem so wäre, warum sind wir da Botschafter an Christi Stadt? In Römer 12, Vers 18 steht aber, dass wir absolut sollten in Frieden sein mit jedermann, so viel an uns liegt. Es ist nicht falsch, ein gutes Zeugnis zu sein. Wir sollen ein gutes Zeugnis sein. Aber wir sollten auch eine Verantwortung geben. Wir sehen heute etwas, was die Christenheit, was ich sehe, ich bin jetzt seit 24 Jahren Christ, mit 6 Jahren habe ich mich bekehrt, ich bin 30. Und etwas, was ich gesehen habe in diesen 24 Jahren, ist, dass die Christenheit heute immer schwächer wird. Kann man das so sagen? Schwächer in einer Art, wo man fast Angst hat, von dem zu reden, was man überzeugt ist. Oftmals ist es heute so, dass Menschen keine Überzeugung mehr haben. Wer hat schon mal gehört von der Waldenser? Waldenser lebten in den Piemont-Tälern Und ich habe, als ich mein theologisches Studium gemacht habe, habe ich mich intensiv mit den Waldenser beschäftigt. Und was ich interessant fand, ist, die Waldenser waren nicht eine Gruppe von Menschen, die sich sehr schnell mit allen Winden von neuen Lehren beeinflussen ließen. Sie haben sich starke Gedanken gemacht und gedacht, was ist das für Neues? Können wir damit mitgehen? Als Martin Luther aufkam in Deutschland, haben sie sich gut überlegt, können wir seinen Lehren vertrauen? Können wir ihm nachfolgen? In dieser Zeit, im Mittelalter, war es so, dass wenn man mit den falschen Leuten Kontakt hatte, dass einem das Leben gekostet hat. Heutzutage ist es vielleicht in unseren Gegenden nicht mehr so, aber geistig gesprochen ist es ganz ähnlich. Alles, was wir sehen, hat eine geistige Wahrheit dahinter. Und diese geistige Wahrheit darf man nicht unterschätzen. Wir sind tatsächlich gute Gemeinde, starke Gemeinden. Was ihr hier habt in Riedlingen, was wir haben in der Gegend Ochsenhausen, Steinhausen, ist wichtig. Und eigentlich, ich habe vorne einen Vers gesehen, nicht hier, sondern wenn man reinkommt. Ich kann nicht mehr alles zitieren, aber es ist ein Wunder. Ich glaube tatsächlich, dass eine Gemeinde, die in irgendeiner Gegend ist, ein Wunder ist von Gott. Es ist ein Wunder von Gott, weil man etwas hat, was viele Menschen auf dieser Welt nicht haben. Nun, vielleicht heute Morgen, vielleicht sind Sie Hausfrau, vielleicht sind Sie jemand, wo einfach ein hart arbeitender Christ ist, der Gott liebt. Aber vielleicht, nicht jeder ist ein Prediger, nicht jeder ist berufen als Prediger oder Pastor. Aber ich möchte wirklich stark darauf betonen, dass ich heute nicht zu theologischen, studierten Menschen rede. Ich rede zu Menschen, die Jesus Christus lieben und die einen Glauben haben in sich. Mein Großvater, als ich Kind war, ich kannte meinen Großvater nicht lange, ist 1990 gestorben. Das war ein halbes Jahr nach meiner Bekehrung. Und mein Großvater war ein Mann, der hatte sich bekehrt mit 27 und hatte 40 Jahre für seine Familie gebetet. Und am Ende von seinem Leben kam seine Frau, 5 seiner Kinder, die Ehemänner, die Enkelkinder zum Herrn. Und das ist Glauben. Und was mir aufgefallen ist an ihm ist, obwohl viele Leute gegen ihn gesprochen haben. Ich komme aus einem kleinen Ort, Neffels, und wir sind das einzige katholische Ort in einer Gegend. Umgekehrt hier gibt es eigentlich wenige Orte, die sind reformiert oder evangelisch. Die meisten sind katholisch, bei uns ist es ein bisschen anders. Und dieser Mann war ein Mann, der 40 Jahre lang oder länger für seine Überzeugungen stand, die er hatte, und ging von Ort zu Ort, redete mit Menschen, war ein normales Gemeindemitglied, aber war überzeugt von was er glaubte. Und die Frage heute Morgen ist, sind wir überhaupt noch überzeugt von was wir glauben? Wissen wir überhaupt, warum wir etwas glauben? Oder ist es verloren gegangen? Wir alle haben den gleichen Auftrag von Gott bekommen, ob man eine spezielle Berufung hat oder nicht. Wir alle haben den Auftrag, das Evangelium der Gnade Gottes in alle Welt zu bringen. Irgendwie. Als in unserer Gemeinde sind ein paar Leute sehr, kann man sagen, sie mögen sehr gerne Fußball. Ja? Und in Deutschland sind gerade eine schöne Zeit, alle freuen sich, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Und jemand hat mir gesagt, dass es interessant ist, dass jemand, wo eigentlich in einer deutschen Nationalmannschaft spielt, und wenn die Hymne ertönt, die Nationalhymne, und nicht singt, eigentlich nicht sollte dort spielen. Weil er hat keine Ehre, für dieses Land zu spielen. Und eigentlich stimmt das. Und ich übertrage dieses sehr fleischiges Beispiel in einen geistigen Gedanken. Sind wir heute, ist es uns eine Ehre, ein Botschafter zu sein für Christus? Jeder von uns ist ein Botschafter für Christus. Ich möchte kurz 2. Korinther 5 aufschlagen. 2. Korinther 5, wenn Sie eine Bibel haben, dabei, 2. Korinther 5, Vers 20. Sagt 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, als Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel, hat er uns als Gemeinden, als Christen, als von neuem geborene Christen hinterlassen, um das weiterzuführen, was er angefangen hat mit seinem Tod, mit seinem Begräbnis und mit seiner Auferstehung. Wir sind Botschafter in Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Und das ist, was wir eigentlich bringen. Nun, ich möchte eine härtere Aussage diesen Morgen machen. Und zwar, und ich will niemandem auf die Füße stehen, mein Ziel heute Morgen ist, Ihnen zu helfen, wo ich helfen kann, wo den Heiligen Geist oder den Herrn etwas brauchen kann. Ich glaube, heutzutage ist es oftmals so, dass Leute nicht mehr eine Verantwortung geben können für die Hoffnung, die in ihnen ist. Nun, das kann viele Gründe haben. Es kann sein, dass man es einfach nicht weiß, oder es kann sein, dass man Angst hat. Und das Erste, was ich sagen möchte mit dem, ist, wir haben eine Hoffnung, die in uns ist. Eine Hoffnung. Nun, was ist die Hoffnung von ungläubigen Menschen? Ich meine, noch einmal, ich habe diesen Weltmeisterschaftsfinal geguckt und ich war bei meinen Nachbarn. Meine Nachbarn sind ungläubig. Und die Frau von meinem Nachbar hat geweint, als die Deutschen kein Tor schossen nach 114 Minuten. Okay. Und nachher hat sie geweint, weil sie gewonnen haben. Und ich habe mir überlegt, das ist die Hoffnung, wo ein Ungläubiger hat. Und wir müssen uns etwas überlegen. Nach 4 Jahren fängt der ganze Spaß von vorne an. Oder? Eigentlich weiß heute, redet niemand mehr über das. Eigentlich. Heute ist es vorbei, alte Nachrichten. Ein Ungläubiger hat keine Hoffnung, wir schon. Was ist unsere Hoffnung? Und jetzt kommen wir nochmal zu 2. Petrus 3, Vers 1. Und mir ist etwas ganz Wichtiges. Ein Teil von unserem Dienst in unserer Gemeinde, wir probieren die Menschen aufzuklären über Evolution und Schöpfung. Ich glaube nicht an Evolution offensichtlicherweise, sonst würde ich sicher nicht hier stehen heute Morgen. Aber ich glaube etwas, und ich glaube, dass heute die Welt schlichtweg nicht mehr öffentlich eine Stimme hören, die das Gegenteil sagt. Wir leben in einer Welt, wo Gott hat jedem den Willen gegeben, zu glauben, was er will. Kann jemand an Evolution glauben. Aber das Problem ist, dass die Leute nicht mehr die andere Seite hören. Welche andere Seite? Die Seite von Gott, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und das ist die Hoffnung, die in uns ist. Er sagt in Vers von 2. Petrus 3, Vers 4, und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Aber aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Wasser, dazu die Erde, aus Wasser und im Wind Wasser bestanden durch Gottes Wort. Gott sprach, es wäre Licht und es war Licht. Nun, das ist eine Hoffnung, die in uns ist. Warum ist es eine Hoffnung? Weil Jesus Christus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und er hat angefangen mit der Schöpfung. Und die Tatsache, der erste Vers, was ist der erste Vers in unserer Bibel? Kann jemand den ersten Vers, oder wer kann den ersten Vers in unserer Bibel auswendig sagen? Jeder kennt ihn, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott außerhalb von Zeit, Raum und Materie ist. Richtig? Und das bedeutet für uns, es ist eine Hoffnung. Warum ist das eine Hoffnung? Weil Gott immer unter Kontrolle ist. Gott ist immer in Kontrolle, egal was passiert. Jeder von euch hat das schon erlebt, dass wir das Gefühl haben, alles geht drunter und drüber. Wir haben das Gefühl, was ist los? Was passiert gerade? Was ist in unserem Leben? Warum geht alles so schief? Man hat das Gefühl, alles, was man anfasst, geht schief. Und dann gibt es einen Trost, eine Hoffnung, die in uns ist. Und das ist, Gott ist immer noch auf seinem Thron und er ist immer noch unter Kontrolle. Egal, was passiert. Als Paulus bei den Athenern war, fing er an zu sagen, glaubt ihr an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Er fing nicht an, mit ihnen über theologische Dinge zu sprechen. Und wir wo diese Hoffnung haben, wo wissen, dass Gott immer unter Kontrolle ist, wissen, dass egal was in der Welt passiert, ich mir keine Sorgen machen muss, ich meine, ich kann, aber ich muss nicht, weil Gott genau weiß, was er tut. Lass uns 1. Samuel 23 kurz anschauen. 1. Samuel, und ich bin jemand, wo probiert, oder ich nehme immer mehrere Bibelstellen, also vergebt mir, dass ich so viele Bibelstellen am Sonntagmorgen aufschlage. 1. Samuel 23. Wir sind Leute, wenn wir glauben, dass Gott unter Kontrolle ist und diese Hoffnung haben, dann sollten wir auch Menschen sein, die Gott fragen, oder Jesus Christus, was ist dein Wille? Was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Und jetzt kommt Glaube ins Spiel. Niemand von uns hat Gott je gesehen. Niemand von uns hat Jesus Christus gesehen. Wir sind nicht wie Paulus und Petrus und Johannes, die Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Aber wir haben ihn in unserem Herzen. Und ich glaube fest daran, dass Jesus Christus tatsächlich lebendig ist, so lebendig wie er war vor 2000 Jahren, so lebendig ist er heute. Und ich glaube, dass wenn er lebendig ist und er der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dass er auch weiß, was ich am besten tun sollte. 1. Samuel 23, Vers 11. Werden mich auch die Bürger zu Kegia überantworten in seine Hände? Und wird auch Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkündige Herr Gott Israels deinem Knecht, und der Herr sprach, er wird herabkommen. Na, was hat David glaubte an Gott? Und er sagte, ich frage mal den Herrn, was er zu sagen hat, was er denkt. Bin ich in Gefahr? Und Gott hatte gesagt, ja. Gott wusste es. Und David hat dementsprechend gehandelt. Als ich jedes Kind, was aufwächst, ein Teenager wird, wenn es Teenager wird, hat es ein Problem. Es hat das Gefühl, es weiß alles besser, richtig? Und alle sagen Amen, vor allem die Älteren unter uns, weil es stimmt. Und diejenigen, die noch nicht, wo jetzt gerade dort sind, es stimmt. Na gut, wie ich dachte das auch. Und natürlich in dieser Zeit geht man nicht zu seinem Vater, weil man denkt, mein Vater weiß es am wenigsten, oder? Vielleicht noch ein guter Freund, aber nicht mein Vater. Und wenn man älter wird, hat man eine gute Beziehung, baut man wieder auf zu seinem Vater und man fängt ihn an zu fragen, hey, was denkst du? Und er sagt, well, ich würde so und so machen. Warum? Weil er hat Erfahrung. Wenn Jakob und ich reden, oftmals frage ich ihn, hey, wie machst du so und so? Na, Jakob ist schlichtweg einfach über 20 Jahre älter als ich. Ich bin ein junger Pastor, ich bin ein junger Mann und ich glaube, man kann von den Erfahrungen von älteren Leuten reden. Aber, egal wie alt man ist, wer hat die größte Erfahrung? Gott. So egal, was passiert, Gott weiß es wahrscheinlich am besten, oder nicht? Und das ist eine Hoffnung, die in uns ist und zeigt sich durch die Schöpfung. Und genau das hat David geglaubt. David glaubte daran, felsenfest. Und darum war er so ein Mann Gottes. Hat er immer in seinem Leben an Gott gedacht? Nein. Und wir wissen, dass das ihn viel gekostet hat, als er nicht das gemacht hatte, was Gott gesagt hat. Aber wir sind heute in einer Zeit, wenn man solche Dinge redet, sagen die Leute, ja, aber das kann doch nicht sein. Wenn es stimmte zu Davids Zeiten, stimmt es heute noch. David hatte nicht, was wir haben in unseren Händen. Wir haben 66 Bücher zusammengefasst in einer Bibel und ich glaube, dass Gott durch dieses Wort spricht. Und schlussendlich, wenn er unter Kontrolle ist und ich ihn bitte, Herr, zeig mir die Wahrheit, er kann es zeigen. Und jetzt ist das eine Hoffnung, die in uns ist. Ich bin nur 30, aber eines weiß ich, wenn man mit dem Herrn lebt, erlebt man Dinge, man erlebt viele Dinge. Und ich bin froh, ein Christ zu sein. Und ich bin einer, der die Jugendlichen, jungen Leute, jungen Menschen ermutigt und sagt, lass uns zurück zur Bibel gehen. Wenn Jakob und ich reden, oftmals sage ich ihm, wenn wir über Gemeinde reden und über Gemeindegründung, wir sind heute oftmals ganz weit weggekommen von Apostelgeschichte und von der Bibel. Lass uns zurück zur Bibel gehen, weil das funktioniert. Warum funktioniert es? Weil Gott weiß es einfach besser. Nicht wahr? Nun, nicht nur ist die Schöpfung eine Hoffnung, die in uns ist. Die Bibel sagt, die Sintflut ist eine Hoffnung. Warum? Warum ist eine Katastrophe eine Hoffnung für uns? Und der Grund ist folgendes. Wenn heute Menschen, und ich bringe ein Beispiel, bevor ich erkläre genau, warum wir eine Hoffnung haben. Jetzt, Menschen gehen heute in den Grand Canyon oder sie gehen in die Schweiz. Wer mag die Schweiz? Mögt ihr alle die Schweiz, mehr oder weniger? Vielleicht nicht die Leute, aber das kann ich verstehen. Aber ich meine die Gegend, schöne Gegend, nicht? Viele Leute kommen, wenn sie mit mir kommen, sagen sie, Menschenskinder, was du hier hast, wo du aufgewachsen bist, das ist wunderbar. Ja. Und sie schauen die Berge an und sie sagen, Mensch, ist das schön. Und ich sage diesen, und dann frage ich diese Leute, wenn sie ungläubig sind, ich sage, wie denkst du, sind diese Berge gekommen? Und sie sagen, ja, Mensch, durch Milliarden von Jahren. Ein Christ schaut das Ganze an und sagt, Menschenskinder, schaut an, wie Gottes Urteil ist. Die Berge sind entstanden durch die Sintflut, zum Teil. Jetzt, wir glauben an einen unsichtbaren Gott, der absolut in der Lage ist, eine große Sintflut zu bringen. Und wisst ihr was? Dieser Gott steht hinter uns. Oder anders gesagt, wir sollten hinter Gott stehen. Wenn wir hinter Gott sind, sind wir tatsächlich die Mehrheit. Jesus Christus hat einmal gesagt, wie es in den Tagen Noahs war, wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn kommt. Wir sind heute in einer Zeit, wo wir die Minderheit sind, oder nicht? Wir sind heute Morgen hierher gefahren, Leute sind am Sonntagmorgen, sie gehen mit ihren Fahrrädern, sie joggen herum, sie rennen herum, sie machen all diese Sachen. Wenige Leute gehen in eine wahre Gemeinde, oder? Viele Menschen gehen gar nirgends hin, oder sie gehen irgendwo anders hin. Ich glaube, dass wir heute in einer ähnlichen Zeit waren wie Noah. Wir sind nicht mehr in der Mehrheit. Was ich euch gerade verkündige, die Mehrheit sagt, das ist Religion, was du gerade gesagt hast. Ich glaube an Evolution. Okay, schön. Ein Mann, wo ich ein Jahr lang mit ihm Beziehung gebaut habe, hat mir gesagt, ihr Schweizer, ihr stammt auch von einem anderen Affen ab. Also okay. Mag sein. Und er sagte, du glaubst nicht an diese Theorie, gell? Er sagt, nein. Und dann sagte, warum nicht? Dann sage ich, well, weil es nicht sehr viel Sinn macht. Ich habe gesagt, ich habe einen schönen Golf in meinem Garage stehen, wenn wir ein paar Jahre warten, vielleicht wird er mal ein Schiff daraus. Und alle haben gesagt, nee, das ist nicht möglich. Ich sage, wie weißt du es, hast du noch nie gesehen? Na gut. Ich habe dann gesagt, siehst du, genau dasselbe ist, was du sagst. Und jetzt sage ich dir, was wirklich realistisch ist. Irgendjemand arbeitet bei der Firma Volkswagen und hat dieses Auto gebaut. Oder mehrere Leute. Der Beweis liegt am Auto. Der Beweis, dass es Gott gibt, liegt in der Schöpfung. Erinnert euch an unseren Text. Wir sollten eine Verantwortung geben für die Hoffnung, die in uns ist. Wir haben eine Hoffnung, dass Jesus Christus nicht nur Schöpfer von Himmel und Erde ist, er war derjenige, der auch tatsächlich, oder Gott, die Sintflut gebracht hat. Menschen glauben heute nicht mehr an Christus. Okay, das ist okay. Aber wir tun es. Und wir sollten in der Lage sein, kräftig zu stehen wie ein Pfeiler und zu sagen, und ich stehe hier und ich kann nicht anders. Wörter von Martin Luther zu einer anderen Zeit. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich die gleiche Vollmacht haben, weil sie Gott uns gegeben hat, wenn wir hinter ihm stehen. Gott und ein Mensch ist tatsächlich die Mehrheit. Die Mehrheit. Wann hatte die Mehrheit schon mal recht in der Vergangenheit? Nicht sehr oft. Das Dritte, wo Gott sagt, dass wir eine Hoffnung haben, ist das zukünftige Gericht, wenn Gott kommen wird und die Welt verurteilen wird. Warum ist das eine Hoffnung für uns? Ganz einfach, weil wir nicht dort sind auf der falschen Seite. Wir sind auf der richtigen Seite. Wir können sagen, wir kommen mit Gott nach unten, wir kommen mit ihm auf diese Erde und wir werden mit ihm regieren und wir werden mit ihm in Ewigkeit sein. Ist das nicht eine Hoffnung? Ist es nicht eine Hoffnung, dass man sagen kann, ich kann auf etwas mich freuen, auf etwas Ewiges? Was machen Leute, wenn sie in einen Laden gehen und etwas Neues kaufen? Ihre Gesichter strahlen und sie freuen sich. 2 Wochen. Vielleicht 3. Und dann ist es alt. Ich habe letztes Jahr mein Auto gekauft und ich war freudig und ich mag all die kleinen Knöpfe, wo es überall hat und überall rumdrücken und und heute setze ich rein und es ist ganz normal. Es ist nichts Besonderes mehr. Aber was ist besonders, ist, dass ich für ewig mit Gott leben kann, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine kleine Vorstellungskraft zu sagen, im Himmel zu kommen und den Herrn kommt und sagt, ei, du treuer Knecht, komm in das Reich meines Vaters. Kannst du dir vorstellen, du schaust ihn von Angesicht an. Vielleicht sagst du, darf ich dich umarmen? Was weiß ich. Das ist eine Hoffnung. Das hat kein Mensch, der nicht von neuem geboren ist. Und ich darf so etwas erzählen und Leute, die mich fragen, hast du eine Hoffnung? Absolut. Ich freue mich zu sterben. Komisch, gell? Will ich jetzt sofort sterben? Nein. Wenn der Herr nicht will, dass ich sterbe. Aber oftmals, wenn meine Frau ist Amerikanerin und ab und zu fliegen wir nach Amerika und ich gehe in diesen Flieger rein und dann sage ich, Herr, mein Leben ist sowieso in deinen Händen. Wenn der Flieger nach unten geht, dann preist den Herrn. Ich möchte, wenn ich an einem Flieger bin und abstürze, noch ein Zeugnis sein. Das ist mein Wunsch. Weil ich eine Hoffnung habe. Nicht nur das, Menschen kommen zu uns und fragen mich aus über Christus und ich möchte ein Zeugnis sein. Vor 4 Wochen kam ein Elektriker in Steinhausen zu uns und sagte, wer bist du? Ich sage, ja, ich bin der und der. Ah, du bist der Pastor, ja. Sage, du bist dieser Würstgläubiger. Sage, okay, Würstgläubiger, das ist was Neues. Würstgläubiger. Also was ist ein Würstgläubiger? Und er sagte, alles, was du glaubst, du bist nicht katholisch, oder? Ich sage, ja, du bist ein Würstgläubiger. Aha. Und er sagte, okay, ihr Würstgläubiger dürft heiraten. Ich sage, ja, weil... Weil es in der Bibel steht. Wüschgläubige glauben an die Bibel. Ist kein Problem. Und dann hat er angefangen nachzufragen und sagte, was, habe ich nie gelesen. Ja, siehst. Und weil du es nie gelesen hast, möchte ich dir das zeigen. Und er sagte, ich kann das nicht glauben. Aber die katholische Kirche sagt das nicht. Es liegt in der Natur der Sache. Es ist keine Schande, Christ zu sein, von neuem geborener Christ. Nun werden wir ab und zu geschmäht, ja, absolut. Aber ich sage euch, es hat es alles wert, weil der Herr Jesus Christus mit dir zufrieden ist, wenn du für ihn zeugst. Und das ist Verantwortung geben. Verantwortung geben ist in seiner Firma, wo man arbeitet, ein gutes Zeugen zu sein, ein guter Arbeiter zu sein. Aber auch, wenn Leute dich fragen, was glaubst du? Jeder wird dich das fragen. Was machst du am Sonntagmorgen? Leute, ich habe in Liechtenstein gearbeitet, bei einer Firma Swiss Life, ich war im Innendienst und Leute kamen und sagen, was machst du jeden Sonntag? Ich sage, ich gehe in den Gottesdienst. In den Gottesdienst? Bist du ein Katholik? Nein, ich glaube an Jesus Christus. Was heißt das? Was ist der Unterschied zu was wir glauben? Ich sage, das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass man nicht aus eigenen Werken zum Herrn kommt, du schon. Oder du glaubst gar nichts. Und so kam ein Gespräch zustande, weil ich eine Antwort hatte für die Hoffnung, die in mir ist. Und das ist das Problem. Wenn wir, egal wie alt wir sind, wir haben Nachbarn, wir haben Freunde, wir haben Bekannte, wir haben Familienmitglieder zum Teil, wir sollten doch in der Lage sein, eine Verantwortung zu geben, für was wir glauben. Hast du schon mal jemanden gesehen, der... Tut mir leid, dass ich immer weltliche Beispiele bringe, aber es ist tatsächlich gut. In unserer Gegend, wo ich lebe, und ich denke, es ist hier nicht anders, sagen die Leute immer, man liebt oder man hasst Bayern München. Okay, kein Problem. Und dann frage ich jemand, wofür Bayern ist, warum bist du Bayern-Fan? Und er fängt an, darum, 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 und er fängt an aufzuzählen. Und sie haben ihre Shirts an, habt ihr schon mal gesehen? Verrückt. Schal, Hüte, Leibchen, springen herum, malen sich an. Warum machen das die Leute? Warum schämen sie sich nicht? Ich will mich schämen, oder? Nicht, doch. Oder wenn die Leute, man kann es mit irgendeinem Fasching ist groß. Die Leute malen sich an und sie sind stolz. Warum? weil sie davon überzeugt sind. Wir können überzeugt sein, von was wir glauben. Wir müssen keine Angst haben, dass Leute, und wenn jemand dir sagt, als ich bei Swiss Life war, hat jemand mir gesagt, du glaubst, dass Gott am Anfang Himmel und Erde gemacht hat. Und ich habe gesagt, du glaubst, dass wir von einem Affen kommen. Das ist lustig, nicht? Also wenn wir uns das lang genug überlegen, ist es lustig. Und die Leute hatten Respekt. Ich habe mit Moslem gesprochen, oft mit Moslems gesprochen. Und ich habe allen Moslems dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, wenn du mir zeigen kannst, wie ich mein Sündenproblem gelöst bekommen werde, durch den muslimischen Glauben, höre ich dir zu. Und weißt du, was dann kommt? Die grillen. Warum? Weil sie haben keine Antwort. Wir schon. Warum? Weil vor 2000 Jahren es einen Mann gab, der für uns am Kreuz gestorben ist. Nun, die Hoffnung sollte man mit Sanftmut und Furcht weitergeben, sagte 1. Petrus 3. Nur das Ziel von unserer Hoffnung oder von unserer Arbeit ist nicht, Menschen zu zerdrücken oder wie eine Dampfwalze zu überfahren. Das Ziel ist, mit Sanftmut und mit Furcht diesen Menschen das weitergeben und sie zu lieben und sie probieren, zu Christus zu führen. Ich war in Columbus, Ohio, vor Jahren war ich in Columbus, Ohio. Und Columbus, Ohio ist eine große Stadt, wie alles in Amerika, sehr groß. Und ich war dort mit einem Freund und wir gingen auf die Straße, er hat gesagt, komm mit mir, wir verteilen Traktate und wir predigen. Und ich so, okay, komme ich mit. Und er war da mit seinem Stapel Traktaten und er hat jedem ein Traktat gegeben und gesagt, bitteschön. Und dann haben sie es genommen oder nicht und er hat die Person gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und die Leute waren freundlich zu ihm, weil er war freundlich zu ihnen. Und ich habe ihn gefragt, warum sagst du jedem, dass er einen schönen Tag hat? Er sagte, weil ich hoffe, dass sie heute einen schönen Tag haben und morgen, weil irgendwann haben sie keinen schönen Tag mehr, wenn sie Christus nicht aufnehmen. Und ich will nicht, dass sie sich erinnern, in der Ewigkeit an diesen bösen, bösen Christen, der sie zermahnte, weil sie unterschiedlicher Meinung waren. Niemand kann dir wehtun, wo anders denkt, wenn du überzeugt bist, von was du glaubst, anhand der Bibel. Es ist jetzt 10:45, wahrscheinlich zu früh, um das zu sagen, aber gibt es jemanden hier drin, der Hunger hat schon? Ich weiß es nicht, vielleicht. Stellt euch vor, du hast wirklich Hunger. Ja. Wisst ihr, was ein Schweinsrahmschnitzel ist? Nun, das ist eines von meinen Lieblingsessen, wenn es meine Frau kocht. Und was man hier macht, ist, man hat Rahm, feine Rahmsoße, mit einem Schnitzel, Nudeln, Butternudeln. Jetzt bekommen spätestens einige mehr Hunger. Und jetzt stellt euch vor, der Koch macht es und du siehst, wie er es zubereitet und kannst kaum warten. Du hast es schon bestellt und du freust dich, endlich kommt es. Und er macht zu, tut das alles zubereiten, tut ein bisschen Karotten drauf, so das schön verzieren, ja. Und er macht es alles auf einen Mülltonnendeckel. Wer würde das essen? Wahrscheinlich niemand. Obwohl man es gerne hat. Ist es nicht interessant? Man liebt es, man hat es gerne, aber sobald es auf dem Mülltonnendeckel ist, ist es nicht mehr gut. Warum? Weil es falsch präsentiert wurde. Ich habe gemerkt, dass in den meisten, wenn du in ein schönes Lokal gehst, in den meisten Teller ist 50% nur Dekoration. Es schaut gut aus fürs Auge. Und wenn es gut aus fürs Auge, geht es gut durch den Mund. Ich sage euch etwas, in Christus machen wir oftmals dasselbe. Unsere Präsentation von was wir glauben, ist nicht gut. Das, was wir glauben, präsentieren wir nicht auf einer silbernen Schale. Wenn wir Gäste haben, nimmt meine Frau immer das beste Geschirr aus. Was die meisten Leute machen, wenn man seine Gäste liebt. Wenn man seine Gäste nicht liebt, nimmt man das Schlechteste. Und sie nimmt das schöne Geschirr und die schönen Gabeln und die schönen, all das ganze Zeugs, was ich nur sehe, wenn Gäste kommen. Und meine Mutter hat es schon so gemacht. Und Warum machen wir das? Weil wir möchten unseren Gästen mit Furcht und Sanftmut etwas Schönes, eine schöne Zeit bieten. Das nennt man gastfreundlich. Und genau so sollten wir es tun, mit der Hoffnung, die in uns ist. Egal zu wem es ist. Ich muss nicht ein harter, verbitterter Mensch sein, weil ich habe eine Hoffnung. Ich bin wirklich, glaube ich, freundlich und ein fröhlicher Mensch. Grundsätzlich. Weil ich habe eine Hoffnung. Was ist das Schlimmste, was uns allen passieren kann? Dass wir sterben und dann sind wir in der Ewigkeit. Wir haben so etwas Wunderbares, diese Hoffnung. Aber noch einmal, können wir eine Verantwortung geben oder nicht? Können wir es geben, weil wir Angst haben, weil wir uns fürchten vor der Reaktion? Warum können wir keine Verantwortung? Warum ist die Stimme von Christen heute so klein geworden? So klein. Warum? Ich war in einem Anlass von Heukelbach und viele Leute waren älter. 20-Jährige, 30-Jährige, 40-Jährige gab es nicht. Und ich sagte, warum? Weil es nicht in ist? Jesus Christus sollte immer im Zentrum von unserem Leben sein. Nun, damit meine ich nicht, dass wir anfangen, das Evangelium oder was wieder unsere Hoffnung ist, zu krümmen. Ich werde niemals einem Menschen sagen, wenn du Christus aufnimmst, wird alles besser. Weil es nicht stimmt. Wir haben in diesem Leben Probleme. Wir haben Dinge, wo schwierig sind. Und mit Christus können wir sie meistern, oder nicht? Wir haben uns bekehrt, meine Familie und ich, und 4 Monate später sind mein Bruder und ich mit meiner ungläubigen Großmutter von einem Freizeitort heimgefahren, hatten einen Autounfall und mein Bruder starb. Als für neugeborene Christen. Aber jetzt kommt die Hoffnung, die in mir ist. Gott ist immer unter Kontrolle. Auch dann. Wenn wir sagen, Herr, bitte erhör du mein Gebet. Er erhört jedes Gebet. Jedes. Nur nicht immer so, wie wir es möchten. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Erklärung. Ich muss nicht umherlaufen und sagen, warum ist mein Bruder gestorben? Warum? Warum? Sondern ich sage, ich glaube, dass Gott genau wusste, warum. Und es war besser so. Mir hat es geholfen und ich glaube ihm auch. Und übrigens, ich sage das immer so als halb Spaß, halb Ernst. Ich glaube nicht, dass mein Bruder heute im Himmel ist und sagt, Herr, ich hätte lieber noch ein bisschen länger auf dieser Welt gelebt. Oder? Paulus hat das nicht gesagt. Paulus hat gesagt, ich will... Das Erste, was Paulus gemacht hat, ist, er wird gesteinigt an einem Ort, stirbt nicht, und das Erste, was er macht, er geht dorthin zurück. Das ist ja blöd, oder? Eigentlich. Wenn man nicht eine Hoffnung hat. Aber er hat eine Hoffnung gehabt, darum war es sehr weise. Das heißt nicht, dass wir jetzt sollen nach Irak gehen oder nach Israel und probieren, etwas tun, was närrisch ist. Das ist nicht, was ich meine. Mit Sanftmut und Furcht. Man sollte schon Weisheit haben. Aber meine Frage heute Morgen ist, haben wir ein Herz für Menschen? Lieben wir Menschen? Lieben wir Jesus Christus? Weil er hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der Gnade Gottes. Ist es schwierig? Ist es schwierig? Sind wir in einer Gegend, wo ein hartes Feld, haben wir einen harten Acker? Absolut. Ich bin der Erste, der euch sagt, dass das so ist. Ich könnte euch Beispiele geben von meinem Garten. Ich bin jedes Mal müde, wenn ich dort drin arbeite. Ja, ist mühsam. Und das Unkraut kommt, ohne dass du was tust. Ist das nicht interessant? Du musst nichts tun für Unkraut. Aber etwas Schönes, und dass es bleibt und dass es wächst, das braucht Zeit und Energie und Schwitzen, oder? Gestern habe ich meinen Garten vertikutiert. Kam unglaubliches Zeug raus. Ich habe noch nie so viele Sachen gesehen auf einen Haufen. Warum? Weil Unkraut einfach normalerweise wächst. Wir Christen sind diejenigen, die den Acker wieder müssen bebauen, das Unkraut rausnehmen. Wir müssen die Wahrheit sprechen, eine Stimme zu sein in der Wüste. Wir haben als Gemeinde angefangen, einen Rundbrief, was wir allen Gemeinden raussenden möchten, wo uns kennen und wo wir finden. Und das heißt die Trompetenstimme, weil wir glauben, dass wir tatsächlich die Leute unterstützen müssen für die Hoffnung, die in uns ist. eine Stärkung zu geben, Christen den Mut geben. Und das ist, was ich heute probiere, euch den Mut zurückzugeben. Ihr könnt und dürft und sollt über Christus reden. Furcht bedeutet, dass wir Ehrfurcht haben sollten vor einer Person. Nur wenn eine Person, mein Nachbar, wenn ihr meinen Nachbar sehen würdet, mein Nachbar, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich einen Mann gesehen mit 5 Ohrringen auf beiden Seiten, mit 30.000 Tattoos auf seinem Körper, ich übertreibe, Mensch, aber ich habe ihn erreicht mit dem Evangelium. Warum? Weil Jesus Christus nicht aufs Äußere schaut, sondern aufs Herz. Lass uns wieder aufs Herz schauen. Hinter all diesen harten Schalen gibt es ein weiches Herz, was Christus braucht. Nicht jeder nimmt Jesus Christus auf. Mein Nachbar hat es bis heute nicht gemacht. Aber ich bin immer noch am Arbeiten, mit Sanftmut. Jemandem schnell den ganzen Rat Gottes verkündigen und ihn zerdrücken, kann jeder. Aber jemand aufbauen und langsam ihn zum Herrn zu führen und aber gewisslich und wissen, dass was man hat, hilft und eine Wahrheit ist und eine Hoffnung gibt. Das ist etwas, was wir brauchen. Und das Letzte, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, die Hoffnung, die wir haben, sollten wir in gutem Gewissen gegen Gott führen. Gott hat uns die Hoffnung gegeben. Und wisst ihr, was heute das Problem ist? Dass wir oftmals mehr Furcht haben vor Menschen als Furcht vor Gott. Lass uns zu Römer 10, Vers 16 kommen, ganz schnell. Römer 10, Vers 16. Ich glaube, wir haben heute das Problem, dass wir Menschen sind, die oftmals mehr Furcht haben vor Menschen. Menschen, was können uns Menschen tun? Noch einmal, nichts. Ich liebe Geschichte, ich liebe es, über die Christen zu lesen, die ihr Leben gelassen hat. Wer hat schon mal gehört von William Tyndale? William Tyndale hat die Bibel in Englisch übersetzt, zu einer Zeit, wo das nicht erlaubt war, und sie haben ihn gefangen und sie haben gesagt, so, du wirst verbrannt. Er hat gebetet zu dem Herrn, dass sein Wille geschieht, und sein Wille war nicht, dass er wurde nicht frei, er wurde verbrannt. Und Gottes Wille war geschehen, er hatte aber eine Hoffnung. Und am Scheiterhaufen betete er, Herr, öffne die Augen von dem König von England. 100 Jahre später kam König Jakob, King James. Er hat den Auftrag gegeben, dass man die Bibel übersetzt, und die Bibel gibt es heute noch. Und Christenheit wurde in England, ich meine, wahrer Christentum wurde in England ein Bestandteil ihrer Kultur, ein Bestandteil von ihrem großen Erfolg, den sie hatte. England hat geblüht, das Commonwealth, das Reich, das nie, wo die Sonne nie untergeht und all das ganze Zeugs. Aber angefangen hat es mit einem Mann, William Tyndale, der geglaubt hat und eine Hoffnung hatte und gewusst hatte, Menschen können mir nichts tun, aber Gott schon. Und lass mich an Gott mehr glauben als an Menschen. Römer 10, Vers 16. Aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam, hat Paulus gesagt vor 2000 Jahren. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber auch das Wort Gottes. Ich sage aber, haben sie es nicht gehört? Wohl, es ist ja an alle Lande ausgegangen, ihr Schall. Und in alle Welt ihre Worte. Wie wäre es, wenn der Schall von der evangelischen Freikirche, ist das richtig? In Riedlingen, hinausschallt in alle Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ob ihr 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200 Menschen sind, spielt keine Rolle. Wenn wir jeden von uns den Auftrag tut, dann kann unser Schall hinausgehen. Die Leute sagen, hast du von dem Glauben gehört, dass der in Riedlingen herrscht? Ja, das sind Menschen, die wahrhaftlich glauben und eine Überzeugung haben und in ihrer Umfeld eine Überzeugung geben und Jesus Christus lieben und nicht aufhören, an ihn zu glauben, nur weil es nicht mehr populär ist. Wisst ihr, heute wird oftmals Dinge getan, weil sie populär sind von den Medien. Wir tun Dinge, weil sie in der Bibel stehen. Und die Bibel sagt, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Oder aus dem, was Menschen zuhören. Jeder von euch, wer das Evangelium verkündigt, der die Hoffnung, die in ihr euch ist, verkündigt, daraus kommt Glaube. Die zweitletzte Stelle heute Morgen, Hiob 1, Vers 6. Hiob 1, Vers 6. Hiob ist ein interessanter Mann gewesen. Und Hiob war ein Mann, der viele Schwierigkeiten hatte. Oder? Er hatte alles verloren in seinem Leben, wurde krank. Aber etwas hat mich imponiert an der ganzen Geschichte. Etwas ist für mich herausgestochen an der ganzen Geschichte. Und das ist, wisst ihr eigentlich, warum Hiob in diese Schwierigkeiten kam? Hiob 1, Vers 6. Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam der Satan auch unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Und Satan sagte und sprach, ich habe das Land umher durchzogen, was er immer tut. Und der Herr sprach zum Satan, hört gut zu, das ist ganz wichtig, hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Du bist seinesgleichen nicht im Lande, gerecht und frömmig, gottesfürchtig und meidet das Böse. Wisst ihr was? Gott war zufrieden mit Hiob und hatte von all den Menschen gesagt zu Satan, hey, schau mal auf Hiob. Gott hatte die Aufmerksamkeit von dem größten Feind von uns auf Hiob gebracht, weil er zufrieden war mit Hiob. Ist Gott zufrieden mit uns? Kann er die Aufmerksamkeit sogar von dem Feind auf uns wenden, weil er sagt, ich bin zufrieden mit der Gemeinde in Riedlingen, mit der Gemeinde in Steinhausen? Ist er zufrieden mit Philipp Frey? Oder muss er sagen, nein, Philipp Frey, bin ich nicht zufrieden, weil er hat mehr Angst vor Menschen. Wir haben ein Gewissen und dieses Gewissen haben wir von Gott und das zeugt. Und je mehr wir dieses Gewissen verbrennen, desto weniger hören wir Gottes Stimme, klar. Aber ich glaube, dass wenn wir ein Zeugnis sind für den Herrn, dann werden wir Schwierigkeiten bekommen. Aber es ist es wert, weil der Herr sagt, ich bin mit dir zufrieden. Und das ist größer als alles andere auf dieser Welt. Gemeinden möchten wachsen, wir sind eine kleine Gemeinde. Ihr seid heute die ganze Gemeinde hier. Wir sind 8 Menschen, die uns versammeln. Wir möchten auch wachsen, wir möchten Menschen zum Herrn, aber wir möchten sie zum Herrn gewinnen. Ich habe kein Interesse, Menschen zu stehlen von anderen Gemeinden. Wir möchten sie zum Herrn führen, weil ich immer noch glaube, dass was wir, die Hoffnung, die in uns ist, kräftig ist und stark. Und es muss gepredigt werden. Es muss verkündigt werden. Wenn wir es nicht tun, wer tut es dann? Die großen Stimmen heute sind von den Muslimen und von all diesen Evolutionisten und all das ganze Zeugs. Es ist nicht falsch zu sagen, hey, da gibt es eine andere Seite. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und zu Judäa und bis nach Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist Gottes Auftrag für uns als Gemeinde. Darum hat er dieses Wunder, wie ihr da draußen stehen habt. Ich mag diesen Vers. Dieses Wunder, was ihr hier habt. Ein Licht zu sein in dieser Gegend, in eurer Arbeitsstelle, in eurem Zuhause. Ein Beispiel zu sein, wie man als Christen lebt. Aber auch eine Stimme zu sein von Gott. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist lebendig. So lebendig wie jeder hier in diesem Raum. Die Frage ist nur, sind wir in der Lage, eine Verantwortung zu geben, für was wir glauben? Und wenn wir nicht in der Lage sind, warum tun wir uns nicht kümmern, dass wir in der Lage sind, unsere Überzeugungen zu erklären? Warum glaube ich, was ich glaube? Es gab Zeiten, wo Christen so verfolgt wurden, aber sie haben nicht von ihrem Glauben abgesagt, weil sie einen wahren Glauben hatten und eine wahre Hoffnung und sie kannten die Bibel und sie gingen zurück zur Bibel und sagten, ich vertraue Gott mehr als diesem Mann, der mir irgendetwas antun wird. Petrus, als er gefangen genommen wurde, was hat er gesagt? Nee, er ist hin und hat gesagt, preis Gott, ich bin schon überzeugt, dass Jesus Christus immer noch unter Kontrolle ist. Mission ist um uns herum. Das Ziel ist, unsere Hoffnung mit Sanftmut und Ehrfurcht weiterzugeben, Beziehungen zu bauen, mit dem Ziel, Menschen zum Herrn zu führen. Tun wir das aktiv? Wie tun wir das? Und wo sind die Kontakte in unserem Leben? Menschen, Namen. Ein Bruder in unserer Gemeinde hat einen guten Kontakt aufgebaut zu einer Arbeitskollegin. Ihr Name ist Anja. Bitte betet, wenn ihr euch erinnert. Wir hoffen, dass sie zum Herrn kommt. Ich möchte abschließen mit folgendem Wort, was Jesus Christus gesagt hat. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und ich glaube nicht, dass Gott gemeint hat, nur die Prediger. Ich meine jeden Einzelnen. Wo sind die Arbeiter?